Hip-Hop hat keinen Platz für Rassismus. Doch warum das so ist und ob es wirklich so ist, das möchte ich jetzt erklären in Liebe für Hip-Hop, der Rapcast.
Zeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. Ich widme meine Lebenszeit dem Reden von dem Szene-Scheiß. Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype. Doch die Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann?
Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ich kenne mich aus Wengen und Hefe und das hier ist die Folge 65? Krass, 65. Von Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Ich möchte heute mal ein bisschen, also kurz zur Erklärung. Eigentlich hatte ich was ganz anderes geplant. Ich wollte eigentlich heute über die JMA sprechen, die Jay's Music Arena. Die ist aber noch nicht zu Ende. Ich dachte irgendwie, als ich geplant habe, so, ja gut, bis dahin wird er ja fertig sein. Ja, nee. Er ist erst beim Halbfinale. Finale fehlt noch. Und ich will ja, wenn das Finale auch das Ergebnis des Finales haben. Also ich hoffe mal, dass wir das in 4 Wochen vielleicht machen können, sonst halt in 8. Genau, deswegen heute ein anderes Thema, spontanes Thema. Relativ spontan, mir kam neulich die Idee dazu und ja, soll jetzt auch gar nicht so groß werden. Aber ihr kennt mich, wenn ich sage, es soll nicht groß werden. Dann wird es riesig. Also 1,5 Stunden dürfte die Folge werden. Was? Ja, gibt's krasse News. Domi Bars hat einen neuen Track rausgebracht vor kurzem. Gegenanstieg. Sehr schönes Lied. Und Krone hatte angekündigt, dass er bald auf dem Splash auftritt nächstes Jahr. Ich würde es feiern. Wenn ich Zeit habe, fahre ich hin. Ansonsten ist diese Woche Rap on Stage, also heute ist Rap on Stage, wenn die Folge rauskommt, also ein anderes Rap on Stage, das war ja das, wo ich aufgetreten bin und jetzt kommt ein anderes Rap on Stage mit ein paar Leuten, mit anderer Crew, also einige sind da, die auch gestern da waren, gestern sage ich schon, die das letzte Mal da waren, aber es sind auch einige andere. Moment, da muss ich mal kurz gucken. Also auf der Bühne sind Mr. Blocks, Lev, Great 657, Bro Big, BKM Entertainment, AK23 und Daniel Gunn. Bis auf BKM kenne ich tatsächlich jetzt keinen. Ich muss mal gucken, ob ich Zeit habe hinzugehen, weil ja, morgen, also heute, wenn die Folge rauskommt, ist der Tag ziemlich full. Mal gucken, geht ihr zumindest hin, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr in Hannover seid, dann fahrt vorbei und zieht's euch rein. Es ist im Musikzentrum diesmal, Hannover Musikzentrum, beziehungsweise auf der Außenfläche vom Musikzentrum. Da war es letztes Jahr auch schon mal im August und ist, glaube ich, ganz cool. Also Musikzentrum ist sowieso immer cool, weil das ist ein Ort, der einfach Konzert ausstrahlt. So, da sind das Savage früher aufgetreten, da sind alle kleineren Künstler, die nach Hannover kamen, waren irgendwann mal im Musikzentrum, die jetzt inzwischen groß sind. So, ne? Ich bin da auch mal aufgetreten bei, wie hieß das denn? Das war damals von 0511 Records organisiert. Die haben Silas eingeladen und Silas hat uns dann halt natürlich mitgeschleppt. Genau. Das war funny. Da hat mein Beat nicht funktioniert. Also ich wollte einen Track machen. Also wir haben in erster Linie Silas ist dann da aufgetreten und wir haben dann jeder so einen Track gemacht. Und bei meinem Track ging der Beat nicht. Und dann hat Jonas gebeatboxt und dann habe ich meinen Track auf seine Beatbox gemacht. Ja. Hab mich verhaspelt, weil ich der Beatbauer ja dann wer anders war. Also der Beat war ja nicht von der Person, auf den ich das geschrieben habe, sondern Jonas hat Beatboxen. Ich wollte das on the fly umdenken. Hab mich verhaspelt, hab dann noch irgendwie 16 Takte gefreestylt so und dann, ja, dann haben wir weitergemacht mit dem nächsten Track, dann ging auch die Technik wieder. Also beziehungsweise die Tontechnik, der Abspielplayer ging wieder, weil die Mikrofone gingen ja die ganze Zeit. Kurzer Nachtrag, das Konzert ist nicht heute, wenn es rauskommt, sondern morgen, also am 21.8. ist das Konzert, nicht am 20., am 20. kommt ja die Folge, sondern am Sonntag, den 21. Ich dachte irgendwie, das wäre an einem Samstag. Aber es ist an einem Sonntag. Einlass ab 18:30 Uhr, Beginn ab 19 Uhr und Eintritt 4 Euro. Genau. Fahrt vorbei. Genau, das ist so Updates, was geht. Und ansonsten hat Dine, wo wir gerade schon bei Rap on Stage sind, Dine hat ein Album angekündigt. Ich bin sehr gespannt. Die ersten Tracks sind scheinbar schon im Kasten. Und ja, ich freue mich, ne? Ich bin mal gespannt. Also Dine kenne ich halt nur als Single. Single-Rapperin, die, also ich kenne von ihr nur Singles, ich weiß nicht, ob sie einen Release schon richtig hat, Mixtape, EP irgendwie, habe ich jedenfalls nie mitbekommen. Sie war ja dann auch eine Zeit lang raus. Und jetzt ist sie dabei, ein Album zu schreiben und da bin ich tatsächlich gespannt, wie ein Dina-Album klingt. Also kommen wir zum Thema. Also ich will heute ein bisschen über, diese Gesellschaft macht mich echt fertig, Leute, ne? Diese weißen Cis-Menschen, ich bin ja auch einer, aber dass man einfach, also das ist jetzt gerade allgemein, dass man einfach komplett wegignorieren möchte, dass Menschen mit gewissen Sachen Probleme haben. Also mein Denken ist inzwischen, war nicht immer so, keine Frage, aber inzwischen ist mein Denken so, es gibt eine Person, die damit ein Problem hat. Für mich ist es kein Problem, das zu ändern. Also ändere ich es. Ich versuche es. Also, ne, klar, funktioniert nicht von heute auf morgen, ist alles ein Prozess, muss man sich dran gewöhnen, etc. pp. Aber ich versuche es doch. Also der Gedanke ist doch, okay, es stört jemanden, ich versuche es zu ändern. Auch wenn ich diese Person nicht kenne, mit der nichts zu tun habe, einfach, weil die Möglichkeit besteht, dass vielleicht jemand in meinem Freundesbekanntenkreis ist, den das auch stört, der sich aber nicht traut, es zu sagen. Dass diese Möglichkeit besteht. Und ganz ehrlich, diese Leute, die dann immer ankommen und sagen, warum ändert ihr das? Das muss man nicht ändern. Das ist doch kacke, das ist doch voll blöd. Da denke ich mir so, ja, aber wenn es dich betreffen würde, dann würdest du es doch auch wollen, oder? Also, weiß nicht. Naja, aber Thema Rassismus. Das war jetzt ein bisschen allgemein zu Gendern, Rassismus, Sexismus, etc. pp. Queerfeindlichkeit. Jetzt aber Rassismus, Hip-Hop. Die Frage ist ja, also der Idealzustand wäre ja, es gibt keinen Rassismus in Hip-Hop. Der Idealzustand wäre, es gibt keinen Rassismus irgendwo, es gibt keine Diskriminierung irgendwo. Wir sind alle nett zueinander und akzeptieren uns so, wie wir sind. Das wäre ja der Idealzustand. Man kann dann natürlich immer Werte und Ideen, Gedanken, Glaubensrichtungen, kann man immer weitergeben, wenn es auf einem respektvollen und gleichen Level ist. Also sobald ich mich als Christ über jemanden stelle und sage, du musst Jesus folgen, sonst bist du in der Hölle, dann funktioniert auch keine Diskussion. So. Und ja, und Diskussion heute ist ja sowieso schwer und in Hip-Hop soll es auf jeden Fall, sollte es keinen Rassismus geben. Ich beschränke mich jetzt tatsächlich auf Rassismus. Der Punkt ist, ja, aber komme ich gleich zu. Obwohl, nee. Also der Punkt ist ja der, eigentlich sollte es im Hip-Hop weder Rassismus geben, noch Sexismus, noch Queerfeindlichkeit, noch andere Art von Diskriminierung, Antisemitismus, Anti-Islamismus, gibt es das Wort? Anti-Islam, also Islamfeindlichkeit. Sollte es eigentlich alles nicht geben. Aber warum ich jetzt Rassismus im Vordergrund schiebe, ist natürlich relativ deutlich bei Hip-Hop, weil Hip-Hop eine Kultur ist, die von den Schwarzen kommt. Ihr erinnert euch sicherlich an die großartige Folge Hip-Hop, wie alles begann, die ich hier mal aufgenommen habe, wo ich erzählt habe, wie es so losging in den 70ern bis Anfang der 80er, habe ich, glaube ich, ein bisschen erzählt. Und da ging es ja darum, also Kool Herc hat eine Party veranstaltet, auf der hat er angefangen, Breakbeats zu spielen. Also Break, genau, also die Drum Breaks der Funkplatten hat er angefangen zu spielen. Ich habe hier gerade getrommelt, das hat man weder gehört noch gesehen. Hat er angefangen zu spielen und darauf haben angefangen Leute zu tanzen. Daraus sind ja dann die B-Boys entstanden, die Breaker, weil sie eben, und das ist so lustig, ne? Ich dachte jahrelang wirklich, habe ich vielleicht schon mal erzählt. Breakdance heißt Breakdance, weil man sich da so verdreht, als würde man sich was brechen. Ist halt einfach falsch. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe mal gehört, Breakdance ist auch nicht die richtige Bezeichnung. Aber das klären wir mit Mehmet, wenn ich das Interview mache, was hoffentlich bald kommt. Also wie gesagt, September, Oktober ist so meine Zeitspanne, wo ich es wahrscheinlich Zeit dafür finden werde. Und ich hoffe, er dann auch. Genau, da werde ich, und deswegen halt Breaker, weil die zu dem Drum Breaks getanzt haben. So. Daraus ist ja dann so dieses entstanden, dann hat er dieses, Kool Herc hat ja dann dieses Merry Goes Around Auflegen erfunden, dann kam Grandmaster Flash, hat das Scratchen erfunden und das ja, so die Platte anfassen und das Umdrehen, Backspins und ich weiß gar nicht, wie das alles heißt bei den DJs. Da werden jetzt DJs mehr Ahnung haben, wie die, was genau Flash erfunden hat und was nicht. Ich glaube, Scratchen hat er nicht erfunden. Ich glaube, das wird ihm oft zugeschrieben, aber das war irgendwie ein Schüler von ihm oder so. Aber halt so dieses, er war der Erste, der die Platte angefasst hat, sich das markiert hat, wo die Drums einsetzen, mit zwei Platten und dann angefangen hat. Also er war halt der Erste, der sie gesagt hat, ich brauche zweimal die gleiche Platte. Herc hat wohl scheinbar gar nicht zweimal die gleiche Platte gehabt, sondern Platten mit den gleichen Geschwindigkeiten der Drums, also die gleiche BPM-Zahl gehabt und die Drums klangen ähnlich und dann hat er das halt abgespielt und dann das nächste wieder abgespielt und so. Das war Hercs Ding und Grandmaster Flash war dann der Erste, der dieses Backspin und zwei gleiche Platten und dann immer den Fader hin und her, dass das klingt, als wäre der Loop ewig. So, das wurde damals erfunden, das wurde von Schwarzen erfunden, das wurde in einer schwarzen, war eine schwarze Kultur und es wurde dann von Afrika Bambaataa weitergesponnen und dann kamen ganz viele dazu, es wurde immer größer, dann gab es den Stromausfall in New York, wo dann ganz Bronx irgendwie alle Elektroläden geplündert haben und jeder hatte dann irgendwie plötzlich ein Soundsystem und dadurch wurde es ja dann plötzlich riesengroß in New York und hat sich dann irgendwie weiterentwickelt nach L.A. und nach Atlanta und nach Philadelphia, wo Philadelphia war jetzt nicht diese Riesenstadt, wobei Philadelphia hat ja dann zumindest Gangster-Rap erfunden, ich glaube sonst außer Will Smith und kam nie ein großer Hype. Also für mich gefühlt, aber ich kenne mich auch nicht so aus dem amerikanischen Rap. Aber aus Philly kam auf jeden Fall der erste Gangster-Rap-Song von Schoolly D mit PSK. Parkside Killers hieß das, glaube ich. Genau, so, das kurz zur Einordnung. Und deswegen ist halt im Prinzip kein Platz im Hip-Hop, weil es eine. Also das wurde bei Afrika Bambaataa zum Beispiel extrem deutlich. Die haben sich ja zusammengetan, weil sie Gang-Rivalitäten beenden wollten. Sie wollten nicht mehr, dass die Gangs sich bekriegen. Die saßen dann alle zusammen, haben gesagt so, ey, es kann so nicht weitergehen, wir legen uns den ganzen Tag um, wir ballern uns ab, sobald wir uns sehen, so, das geht nicht. Und daraus hat sich dann die Zulu Nation gegründet, die dann halt dafür stand, keine Drogen zu nehmen und für Frieden zu sorgen und so. Das war so der Ursprung, also das war dann so die erste Hip-Hop-Community und da ist dann halt auch so die Hip-Hop-Kultur dann nochmal so mehr gereift, so dass es zu dem wurde, was es heute ist. Der Idealfall wäre halt, dass es immer noch so ist, dass es einfach eine Community ist, in der es natürlich um Competition geht, Break-Battles, Rap-Battles, DJ-Battles gibt's glaube ich auch, ne? Graffiti-Leute, die sich gegenseitig crossen und ein besseres Piece malen wollen als der andere und solche Sachen. Sagt man da Piece oder Pick? Ich weiß es gar nicht. Pick klingt immer so nach Schwein. Aber ihr wisst, was ich meine. So ein besseres Tag haben als der andere und dann, nee, das ist mein Gebiet, ich cross dich und so. Aber halt alles auf so einer friedlichen Ebene. Ohne Gewalt im Idealfall und halt ohne Ausschließung. Also erstmal Hip-Hop kann jeder mitmachen. So. Aber damals waren es halt Schwarze, die Hip-Hop gemacht haben. Aber es kam halt auch schon früh dann Weiße rein mit jetzt habe ich es gar nicht auf. Ich hätte vielleicht nochmal Hip-Hop Evolution gucken sollen. Aber da ist, auf jeden Fall kamen dann Weiße rein und mit den Beastie Boys und dem Produzenten, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er hieß. Aber der war ja auch weiß und die haben sich dann aber auch eingeordnet. Die haben nicht gesagt, wir machen jetzt hier unser eigenes Ding, sondern die haben gesagt, okay, wir finden dieses Hip-Hop-Ding geil und klar machen wir es anders, aber halt trotzdem mit dem Respekt so. Ich meine, die waren dann ja auch unterwegs mit LL Cool J, der ja auch bei denen auf dem Label war und anderen und so. Und das Run DMC war da ja auch irgendwie mit involviert. Das war ja alles dann so ein Label. Lange Rede, gar keinen Sinn. Also im Idealfall ist es so, dass Hip-Hop halt für ein Miteinander ist, eine Community ist, zusammenhält. Das ging halt alles auch noch, als früher alles kleiner war. Das merkt man in Auszügen auch noch in den 90ern. Das merkst du heute teilweise noch. Aber also in den 90ern war es halt noch öfter so, dass du, oder auch in den Anfang der Nullerjahren, dass wenn du Hip-Hop gehört hast, also wenn du Rapper warst oder gesprüht hast oder ähnliches und halt mit Hip-Hop mit Hip-Hop in Verbindung gebracht wurdest, dann musstest du dich immer ganz schnell auch rechtfertigen für alles, was Schlechtes passierte. Also Akro, also ich weiß noch, Akro Berlin war auf dem Vormarsch, ich war, nee, war gar nicht auf dem Vormarsch, Akro Berlin war da, Akro Berlin war ein Ding, Bushido war riesengroß, war nicht mehr bei Akro Berlin, war bei Scooter Jung, aber Akro Berlin war auch da mit Sido und Flair und B-Tight und so und es war riesengroß und es wurde, dieser Gangster-Rap-Hype wurde immer größer und irgendwie hat jeder Gangster-Rap gemacht, was ja heute immer noch irgendwie so ist, aber heute ist Gangster-Rap halt anders als damals. Und ich, als der damals halt 90% christlichen Rap gemacht hat, wurde immer so, hä, wieso machst du Rap? Das ist doch voll scheiße. Hä? Ich hatte so oft die Gespräche, ohne Scheiß. Ich erinnere mich an einen Tag, da habe ich wen getroffen. Ich kannte ihn nicht so. Das war, ich war auf dem Geburtstag und dann war jemand da, den, ne? Und dann, also da habe ich noch, glaube ich, keinen Rap gemacht, aber war so an den Anfängen so, habe schon geschrieben, aber halt noch nichts aufgenommen. Ich habe aber sehr viel Deutschrap gehört, so, ne? Und dann habe ich irgendwie gesagt, dass ich Deutschrap höre. Und der so, hä, warum hörst du denn das? Das ist voll scheiße. Ich so, ja, aber es ist halt nicht alles. Ja, was hörst du denn so? Ja, Beginner, Blumentopf, ja, okay, die sind cool. Und das hatte ich so oft und das hatten wir auch so oft nach Auftritten, dass wir auf der Bühne standen und dann kommen Leute zu uns und sagen so, ey, eigentlich mag ich gar keinen Rap, aber euch fand ich cool. Und du stehst und denkst so, ja, Digga, aber vielleicht magst du ja auch Rap, nur nicht den Rap, den du hörst. Ich bin gerade abgestriftet, aber ne, also du wurdest so unter Generalverdacht gestellt, weil du machst Rap und den Rap, den die Leute kennen, der ist ja ein bisschen assi, der ist ja böse, die reden ja da über ganz schlimme Sachen und so. Und deswegen hieß es, ja, bist du auch so? Ist ein bisschen, also nicht ganz so, viel niedrigeres Level. Wie bei Clans, du hast so einen Nachnamen, der irgendwie, keine Ahnung, der ist mit dem Nachnamen Abu Chaka. Also denkt jeder, du bist irgendwie Arafat Abu Chaka und bist Gangster und so, obwohl Arafat Abu Chaka ja auch irgendwie seit Jahren nicht wirklich illegale Sachen macht, sondern seit, ne, seit er im Musikbusiness war und so. Aber erstmal wird gesagt, so, boah, krass. Das hatte ja Mohammed Shahur in seinem Podcast erzählt in Clanland. Gangland wollte ich schon sagen, das war der Film mit Tupac. In Clanland, dass er mit jemandem zusammengearbeitet hat. Die haben sich auch gut verstanden. Und irgendwann hat der Typ dann seinen Nachnamen erfahren. Und dann war der ganz anders zu ihm. Meinst, ey, ich dachte nicht, dass du so einer bist. Er so, was bin ich denn für einer? Also, ey, du kennst mich. Wir haben doch jetzt tagelang zusammengearbeitet. So, du hast mich doch erlebt. So, wirklich auf dich wie jemand, der irgendwie kriminell ist oder Leute verprügelt oder sonst was so. Mit Drogen dealt oder keine Ahnung was. Schutzgeld erpresst. Also, ja, nee. Ja, siehst du, es ist halt mein Nachname so. Aber ich habe doch, deswegen bin ich doch nicht kriminell oder, weißt du, bin böse oder sowas. Das ist halt einfach schlimm. Und so war das halt, früher war das halt alles noch Hip-Hop, war so ein Topf. Und das konnte man halt greifen. Und das wurde dann halt immer größer. Aber der Kern dieses Topfes, oder sagen wir mal die Wurzeln, wir benutzen einfach mal das Beispiel von Boogie Down Bass, die Wurzeln des Hip-Hop-Baumes sind halt einfach von Schwarzen. So, du hast in den 70er Jahren in der Hip-Hop-Kultur hast du nur Schwarze, die wichtig waren. In den 70er Jahren. In den 80er Jahren kamen, wie gesagt, auch ein paar Weiße dazu. Aber in den 70er Jahren, sei es Kool Herc, sei es Afrika Bambaataa, sei es Grandmaster Flash, sei es Grandmaster Caz, sei es die Sugar Hill Gang, als mit dem ersten großen Hip-Hop-Welthit, sei es die Furious Five, die so die erste riesen Bühnenshow gemacht haben, die Welt getourt sind mit einem Hip-Hop-Style so. Sei es Curtis Blow, der so der erste Solo-Künstler war, der also Rapper war, der erfolgreich wurde und so. Alles Schwarze. Also alles, was wir haben, der Erfindung von Gangster-Rap, alles Schwarze. Deswegen, also ich meine, es ist ja eigentlich logisch, dass du sagst, okay, das haben die erfunden, das ist die, ihren Kultur, ich bediene mich daran, aber dann muss ich ja auch irgendwie Respekt denen gegenüber zollen. Und darum geht es ja auch ein Stück weit bei kultureller Aneignung, dass man halt sagt, ja okay, ihr bedient euch daran, problematisch wird es erst, wenn ihr halt komplett ignoriert, drauf scheißt und ja keine Props gibt an die, wo es herkommt, so. Das nervt die ja. Es stört ja, die meisten Schwarzen stört es ja nicht, wenn weiße Braids tragen, obwohl es halt meistens auch nicht so cool aussieht. Die stört es halt, wenn sie sagen, so irgendwie denken, das ist irgendwie so eine weiße Frisur und es kommt von Weißen, weil Braids und auch Cornrows, das habe ich auch erst spät gelernt, Cornrows haben ja eine krasse Geschichte, die heißen ja Cornrows, weil sich die Schwarzen, die bei der Feldarbeit früher gemacht haben und in den Haaren, zwischen diesen Dingern, so unter diesen diesen engen Teilen haben die halt Körner versteckt, also Mais versteckt, Corns. Und deswegen heißen die Corn Roads und die haben das da versteckt und dann hatten sie halt Essen später, wenn sie wieder in ihrer, ich weiß nicht, in ihrem Verschlag waren, ich weiß gar nicht, wo die gewohnt haben, die Feldarbeiter damals, ich sag mal Arbeiter. Also die haben das hat ja eine Historie. Es gibt Gründe, warum diese Frisuren so sind. Und wenn man jetzt einfach sagt, so, mir ist mir aber alles scheißegal, ich finde, es sieht geil aus, ist halt für die Leute schwierig, die davon betroffen sind, weil sie denken so, ja, ihr nimmt das von uns, aber ihr gebt nichts zurück, ihr gebt keine Liebe zurück. So, das ist ja, ne, das ist ja so ein Geben und Nehmen, ist ja kein Problem. Und das Problem ist, bei schwarzer Kultur ist halt das Problem, man kann jetzt sagen, ja, aber das gibt es ja bestimmt auch bei Weißen. Aber das Problem bei schwarzer Kultur ist, dass Schwarze halt schon seit Jahrhunderten ausgebeutet werden. Schwarze wurden schon, die wurden von ihrer, aus Afrika entführt, versklavt in Europa und auch in Asien, in Amerika, die wurden rumgereicht, die wurden wie Tiere behandelt und dass die jetzt halt sagen so, ey, ihr habt genug von uns so, ihr habt unseren Kontinent geplündert, wo wir ursprünglich herkommen, ihr habt da alles weggerissen, ihr klaut die ganzen Rohstoffe, Afrika wäre der reichste Kontinent, wenn das alles einfach den Leuten gehören würde, die dort auch leben. So, wenn Afrika, wenn nicht Europa gekommen wäre, Europa gekommen wäre, das eingenommen hätte und irgendwann diese Technologie entstanden wäre, ne, das ist ja auch der Gedanke bei Wakanda von Black Panther, dass das ein Land ist, das einfach nie von Weißen eingenommen wurde, sondern ein Land ist, das immer versteckt geblieben ist und einfach seine eigenen Rohstoffe nehmen konnte, um sich selbst etwas aufzubauen. Und man sieht, das ist natürlich ein Extrembeispiel, dass die dann sagen so, ey, wir sind halt fortschrittlicher als alles andere auf der Welt. So, das ist ja der Gedanke von Wakanda. Und das ist halt so, das kann man halt auf Afrika komplett münzen. Wenn die einfach ihre ganzen Rohstoffe nur für sich gehabt hätten und nicht ausgebeutet werden. Der ganze Reichtum von Europa ist ja auf den Schultern von Afrika und auch Südamerika aufgebaut. Da haben sie auch Gold geklaut ohne Ende, die Spanier und wer da noch alles rüber war, die Portugiesen. Und das ist ja alles darauf aufgebaut. Und dass jetzt Schwarze halt sagen so, ey, ihr könnt ja in unserer Kultur mitmachen, aber dann gibt uns doch auch den Respekt dafür und die Credits. Was ist denn das Problem? Und deswegen darf es einfach, sollte es kein Rassismus im Rap geben. Meiner Meinung nach, wie gesagt, sollte sowieso wieder Sexismus, Queerenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, sollte es alles nicht geben, weil Rap für mich einfach etwas ist, das, ich meine, Kool Herc hat angefangen, diese Party zu machen, weil er Schulbücher für seine Schwester brauchte. Er brauchte Geld, damit seine Schwester sich Schulbücher kaufen konnte. Also der Gedanke, wie Hip-Hop entstanden ist, ist eigentlich Bildung. Dass sie dort dann gesagt haben, okay, wir machen eine Party, da kostet es Eintritt und von dem Eintrittsgeld und das, was dann übrig bleibt, wahrscheinlich mussten sie den Raum mieten oder vielleicht könnte man da auch umsonst, weil glaube ich so ein Freizeitcenter, dass man dann gesagt hat, okay, davon kaufen wir Schulbücher, damit meine Schwester Zugang zu Bildung hat. Und Zugang zu Bildung war für Schwarze damals in den 70er Jahren halt nicht das Einfachste, weil es da halt harten Rassismus gibt und teilweise auch noch Rassentrennung in Amerika und so. Das sieht man ja bei Forrest Gump ist das ganz gut dargestellt, dass Forrest da irgendwie zu so einer Schule kommt und plötzlich heißt es ja, die Schwarzen, die wollen hier auch hin, so. Und Forrest rafft das gar nicht, weil er sagt, die schwarzen Schweine. Er so, ja, bei mir zu Hause vertreibt meine Mutter, also war auf dem College, genau. Bei mir zu Hause vertreibt meine Mutter die Schweine immer mit dem Besen von der Veranda. So, er denkt halt, Forrest Gump denkt halt null an Rassismus. Naja, ist ganz lustig. So. Genau, und darum ging es, ist halt der Ursprung so. Und dann kam halt das mit der Zulu Nation, dass man gesagt hat, okay, wir wollen uns nicht mehr bekriegen, wir wollen zusammenarbeiten, wir wollen Frieden schaffen. Und Hip-Hop sollte halt eigentlich eine Kultur sein, in der alle willkommen sind, sich alle wohlfühlen, keine Ausgrenzung, keine Diskriminierung, einfach nur eine gute Zeit. Und genau, das wäre der Idealzustand. Aber wir haben halt diesen Idealzustand nicht. Wir haben einen Ist-Zustand. Und der Ist-Zustand, der schließt sich natürlich daraus hervor, dass Rap eben nicht nur davon rappt, davon, also Hip-Hop nicht davon lebt, dass alles gut ist, sondern eben gerade aus diesen Problembezirken kommt, aus den Ghettos, aus den Armutsgebieten der Welt. So. Also gerade ne, Bronx, South Bronx, das war halt alles. Guckt euch, um Gefühl für die Zeit zu kriegen, vielleicht ganz gerne mal The Get Down an, habe ich ja schon mal drüber geredet. Das spielt halt direkt in dieser Zeit in der South Bronx, so wo Hip-Hop entstanden ist und sich das alles so gesponnen hat und entwickelt hat und so. Und da ging es halt den Leuten richtig schlecht. Und so hat sich das ja auch fortgeführt. Compton, wo NWA entstanden ist und so, war ja auch, ne, ihr wisst es doch so. Und dass dann da auch ein Will Smith zum Beispiel kam, das war halt auch eher eine Ausnahme. Will Smith kam halt nie wirklich aus dem Ghetto. Der war schon, also für damalige Zeiten war der aus relativ guten Verhältnissen so, ne? Der war, deswegen hat er auch nie Gangster-Rap oder so gemacht, weil er halt einfach kein Gangster war. Und der hat halt eher so Partymucke gemacht, was ja auch völlig in Ordnung ist. Man darf ja auch nicht vergessen, Hip-Hop ist ja aus Party entstanden. So, Kool Herc hat halt eine Party geschmissen und dabei ist dann irgendwie, daraus hat sich Hip-Hop entwickelt. Also die Ursprünge des Hip-Hop sind halt auch Party. Deswegen darf man das auch nicht so verwechseln und verdrehen und sagen, du machst Partymucke, du bist kein echter Rapper. Nee, nicht nur. Es gibt halt nicht nur Gangster. Es gibt halt Conscious, es gibt Gangster-Rap, es gibt Partymucke, es gibt, ne, aber sowas zum Beispiel wie Nazi-Rap sollte halt keinen Platz da haben, weil Nazi und Hip-Hop, das passt nicht. Deswegen Nazi-Rap ist halt einfach kulturelle Aneignung. So, aber warum ist es so? Hip-Hop hat sich halt dazu entwickelt, dass es ein Spiegel der Gesellschaft ist, die gerade Gangster-Rap oder Straßen-Rap hat halt angefangen zu erzählen, wie es ist und auf der Straße ist, und das hat halt dann alle angezogen. Und inzwischen ist der Topf halt so groß geworden, dass halt sich nicht alle auf dieses Ursprüngliche besinnen und sagen, ja, okay, wir sind eigentlich eine Community und wir gehören zusammen, sondern es ging inzwischen halt, die Industrie kam dazu, es geht um Geld, es geht darum, so seinen Alltag zu erzählen und im Alltag von den Leuten in einer sexistischen und diskriminierenden Gesellschaft, einer rassistischen Gesellschaft, dort gibt es halt immer wieder Leute, die das dann halt auch in ihre Texte schreiben. Und dann entstehen halt gerade im Rap sexistische Texte, weil im Rap recht männlich dominiert ist, noch. Es kommen ja immer mehr Frauen auf den Markt, die das Bild so umdrehen. Und die Gesellschaft ist halt, ne, also gerade Sexismus, Gesellschaft ist sexistisch, Männer werden sexistisch erzogen, wenn sie sich damit nicht auseinandersetzen, raffen sie das halt auch nicht. Wenn ich mich mit Sexismus nicht auseinandergesetzt hätte, würde ich immer noch denken, dass ich kein Sexist bin oder nie was Sexistisches getan hat, weil ich ja nie eine Frau vergewaltigt habe oder so oder bedrängt habe oder ähnliches. So, dass das so ein Hinterherpfeifen, so Catcalling oder irgendwie in der Disco vorbeigehen und so die Hand über den Po gleiten lassen, dass das alles schon sexistische Handlungen sind und sexistisch ist und Frauen in ein, ne, auf ihren Körper reduziert und dass das halt alles schon Teil des Problems ist, das wurde mir halt erst viel später bewusst. Genau, darum ist Rap leider immer wieder auch von Rassismus betroffen, weil es eben Leute gibt, die ihren eigenen Rassismus noch nicht hinterfragt haben, eventuell rassistisch aufgewachsen sind. Es ist halt leider normal in unserer Gesellschaft, dass es dort so rassistische Punkte gibt. Ob es jetzt gegen Schwarze ist oder gegen andere POCs wie Südländer haben wir ja gerade. Ich meine, das K-Wort ist ja bei mir zu Hause, wenn wir Familienfeier hatten, dann war das K-Wort halt eine normale Bezeichnung für Menschen, die aus der Türkei kamen. So. Und das musste halt auch erstmal raffen, dass das ein Wort ist, das man eigentlich nicht unbedingt sagen sollte. Weil es halt, ja, es heißt Mensch und ne, aber die Art, wie es benutzt wird von uns Weißen für diese Menschen, das ist ja das Problem. Das N-Wort kommt ja ursprünglich auch irgendwie von lateinischen Schwarz, so, aber die Art, wie es benutzt wurde und eingeführt wurde und wer das zu wem gesagt hat und wie, das ist ja das Problem. Genau, das ist halt Sexismus, Queerfeindlichkeit, das sind alles Probleme, die es in den letzten Jahren gab, die es in den letzten Jahrhunderten gab, die es in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten wahrscheinlich auch noch geben wird. Wobei jetzt aktuell halt viel dran gearbeitet wird, dass es halt nicht mehr so passiert, dass es besser wird. Und ja, da, das merkt man auch im Rap, dass immer mehr Rapper kommen, die halt etwas dagegen sagen, die gewisse Wörter oder gewisse Sprachen nicht benutzen, bewusst auch nicht benutzen, weil sie sagen, nee, das ist kein das ist nicht gut, das gehört da nicht hin. Und ja, bin gespannt, wo das hinführt. Aber Fakt ist, der Idealzustand ist, Hip-Hop ist eine schwarze Kultur. Wir Weißen sind da zu Gast. Wir dürfen sie benutzen, wenn wir den Respekt geben, wenn wir Liebe für den Scheiß haben, wenn wir das machen, weil es etwas Schönes ist, was wir weitergeben wollen, wenn wir Respekt haben für die Herkunft und alles. Aber der Ist-Zustand ist leider, dass halt viele rappen oder Hip-Hop, ich weiß nicht, wie es in anderen Szenen ist, und ob man sich darüber auch so viele Gedanken macht, aber zum Beispiel ein B-Boy oder ein DJ, der hat ja in seinem Style, in dem, was er produziert, hat ja nicht unbedingt die politischste Aussage drin. So, da müsste man dann irgendwie Interviews anhören. Aber die sind meistens da, glaube ich, noch mehr verankert als Rapper, weil Rap halt der Einstieg extrem einfach ist in Rap. So, du musst einfach nur etwas anfangen zu reimen. Und genau, da ist dann halt auch Frage, wer ist bei dir, während du das machst und wie machst du das und alles. Ja, der Ist-Zustand ist leider, wir leben in einer rassistisch-sexistischen, diskriminierenden Gesellschaft und deswegen überträgt sich das teilweise auch auf Rap. Umso wichtiger ist es, dass es Leute gibt, die sagen, es hat keinen Platz, ob das jetzt im Rap ist, ob das allgemein in der Gesellschaft ist, ob das Leute sind, die TikTok-Videos drehen. Das ist erstmal egal, Hauptsache wir sagen, das ist falsch und ändern die Gesellschaft, weil dann wird sich auch Rap verändern. So. Ich hab gar nicht so wirklich über das eigentliche Thema geredet, aber ich denke, es kam rüber, was ich sagen wollte. So, reden wir nochmal über das Battle. Ich habe Talking About Racism habe ich etwas gesehen, ein Battle. Und zwar Davy Jones gegen Zed. Weiß ich nicht, ich habe nicht gesehen, dass der danach nochmal gebattelt hat, vielleicht bei Diltily, aber den kannte ich vorher nicht und habe ich danach, wie gesagt, auch nie wieder gesehen. Gegen Davy Jones. Davy Jones hatten wir schon mal gegen Merlin und bei Davy Jones bin ich mal wieder beeindruckt, wie gut der mal war. Also vielleicht ist das heute wieder, aber der hatte so eine Phase, da hat er ganz viel gerappt und so, ganz viele Battles gemacht und da war wirklich ganz viel bei, wo ich dachte, boah, Digga, was ist bei dir los? Weil er sehr, und das sagt Mike Vick schon am Ende des Battles auch, er sagt, du hast sehr viel Energie, aber deine Energie verhindert manchmal deine Artikulation. Das heißt, er ist so überdreht auf der Bühne, dass seine Stimme sich überschlägt und er sich verhaspelt. Das ist natürlich ganz blöd beim Rappen, wenn sich die Stimme überschlägt und man sich verhaspelt. Ja, genau. Aber das Battle an sich, also beide waren gut, Davy Jones war, fand ich richtig gut. Richtig gut, also fand ich gut. Wie gesagt, bei Davy Jones bin ich halt immer überrascht, weil ich halt viele schlechte Battles von ihm kenne. Freue ich mich immer, wenn ich ein gutes Battle von ihm sehe. Zed war, ja, der war nicht schlecht. Der hatte so ein bisschen, ich finde, Davy Jones hat es ganz gut gesagt, so ein bisschen diese Bong-Taggy-Attitüde, aber halt nicht so den der hat es nicht so richtig wie Bong-Taggy gemacht, sondern der hat so probiert, so ein bisschen lustig zu sein und so gewisse so Punchline zu setzen und alles. Und war auch gar nicht schlecht, aber irgendwie, ich weiß nicht, der hat mich irgendwie nicht abgeholt. Und er war halt auch hart rassistisch. Also er hat halt so ein Ding gebracht mit, mein Humor ist so schwarz und hat dann halt jede Menge schwarze Klischees aufgezählt, so wo du denkst, so Digga. Aber was dann schön war am Ende, er hat dann halt auch gesagt, ja, ich habe hier rassistische Sachen gebracht und so, aber das ist halt alles innerhalb der Kunst. Und da denkst du immer so, ja, aber wenn man in der Kunst halt nicht auch sich darauf beruht und dann rassistisch ist, sondern einfach Rassismus auch in der Kunst weglässt und ich sage, ja, ich bin rassistisch, aber es ist Kunstfreiheit. Aber auch allgemein, ne? Es gilt genauso für andere Art von Diskriminierung. So. Du musst auch Wenn, ich meine, klar, es springt dir ins Gesicht, wenn du zum Beispiel gegen Dicken battlest, dass du dicken Witze machst. Aber wäre die größere und bessere Kunst nicht, ihn zu battlen, ohne eben dieses dir ins Auge springende Klischee zu bedienen? Ich meine, bei Dicken ist nochmal was anderes. da ist ja theoretisch die Möglichkeit, dass sie abnehmen können. So, ich meine, du weißt natürlich dann auch nicht, warum die Person dick ist. Ist sie vielleicht, hat sie irgendwie psychische Probleme, wodurch sich das entwickelt und so, dann ist das natürlich auch alles nicht leicht. Aber jemand, der schwarz ist, ist halt einfach schwarz, weil er so geboren wurde. So, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Und ja, naja, das war ein bisschen so, dachte ich, oh, come on. Allerdings hat Davy Jones dann halt auch so komische Anti-Muslim-Lines gebracht, wo ich auch dachte, oh, come on. Also, naja. Also hatten beide so ihre Momente, wo du denkst, ah, hatten aber auch beide Momente, wo du, oh. Also, war ein durchwachsenes Battle, kann man sich schon mal angucken. Ne? Gerade wenn man, da ich von Z, glaube ich, kein anderes Battle kenne, wie ich ja gerade gesagt habe, ist es, glaube ich, ganz spannend. Ist es, glaube ich, ganz spannend, ihn mal zu sehen. Genau. Mike Fiction war, fand ich sehr cool. Also Mike Fiction sollte eigentlich öfter Battles bewerten. Der war sehr, der hat ihnen dann noch so Tipps gegeben. Die stehen ja noch immer Backstage, geben Interview. Und Mike Fiction war dann so, hat auch ehrlich gesagt, also ey, die zweite Runde bei beiden hat mich gar nicht gekriegt so. Er hat dann Z den Punkt und damit auch den Sieg gegeben, also Z hat das Battle gewonnen, weil er so meinte, so, ja, die zweite Z-Runde war nicht so kacke wie die zweite Runde von David Jones. Und er meinte dann so, ja, ey, guck mal, du zum Beispiel, also zu Z hat er gesagt, so, ey, mach ein bisschen ruhiger, nimm dir Zeit, so, nicht jede Pause ist ein Joke. So, solange du weißt, was du sagen willst, ist es halt kein Joke. Es ist halt ein Joke, wenn du nicht mehr weiter weißt. Aber wenn du eine Pause machst, um einfach ein bisschen Ruhe reinzubringen, Publikum vielleicht ein bisschen feiern zu lassen und so, dann ist es halt, kann's cool werden, kann's gut rüberkommen und so. Und zu David Jones meinte er dann halt das so, ey, du musst, deine Energie ist geil, die ist super, also er ist sehr, auch sehr präsent, bewegt sich sehr viel und hin und her und so, ne. Aber du musst aufpassen, dass es halt eben, wie ich schon gesagt habe, nicht auf deine Stimme übergeht und die sich überschlägt. Das fand ich ganz cool. Also das könnte Mike Fiction öfter machen. Also hätte er öfter machen können. Hätte ich cool gefunden. Ansonsten war es das. Also wie gesagt, Battle war okay, war cool. Hat Spaß gemacht. David Jones in guter Form zu sehen, ist halt cool. Und ja, Z, mal gucken, wenn ich die nochmal sehe, wie ich ihn finde. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Also war ein guter Rapper, hat gute Punchlines gebracht, war auch ganz lustig. Aber irgendwie hat mir so das gewisse Etwas gefehlt. So war halt, ja, ein Battle-Rapper halt so. Okay, cool. Ja, das war's schon für diese Woche. Das heißt, das war's schon. Ich bin auch schon wieder bei einer Dreiviertelstunde oder so, ne? Ja, passt perfekt. Gute Zeit, jawohl. So macht man das. Profi. Genau, wir hören uns in 2 Wochen mit dem Sport on. Ich muss mal gucken. Eigentlich hatte ich ja geplant, wie gesagt, heute das JMA zu machen und beim nächsten Spot on dann meine Lieblingskünstler aus der JMA vorzustellen. Ist die JMA noch nicht fertig. Aber ich habe auf jeden Fall schon ein paar Künstler aus der JMA, die ich da hervorheben will. Ich muss mir das irgendwie nochmal eine eigene Playlist machen, weil der gute Jay hat das in einer falschrum Reihenfolge. Das heißt, ich muss entweder fange ich beim neuesten Track an und lande dann bei der Vorrunde oder ich muss jeden Track einzeln anklicken und immer nach oben. Weiß nicht, wer sich die Scheiße ausgedacht hat. Der neueste Track muss in dem Fall immer nach unten, nicht nach oben. Naja, ist ja bei meiner Podcast-Playlist auch so. So, das war's, Leute. Macht's gut, schön. Genießt den Sommer, solange er noch da ist. Und wir hören uns in 2 Wochen. Dann ist dann auch schon wieder September oder was? Tja, ist dann schon wieder September, Leute. Das ist der 2. September, der 3. September bei der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und geht heute Abend, wenn ihr das heute direkt hört, geht heute Abend zu Rap on Stage. Wird, glaube ich, ziemlich geil. Bis dann. Ciao.
Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe, dann schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop, schreit Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für